liebe Gemeinde, wie eben schon gegenüber den Kindern angekündigt, geht es heute um Spione, um eine Hure, es geht um eine Untergrundmission, es geht um eine Rettungsmission, es geht um Kriegsvorbereitung. Also ein großes Paket, was durchaus für einen Thriller oder ein ähnliches Filmgenre taugen würde. Aber bevor wir uns da reinwagen, müssen wir doch mal kurz ein paar Schritte zurückgehen. Bevor wir uns sozusagen in den Trubel all dieser Ereignisse hineinwagen, müssen wir das Ganze noch einmal kurz weiter verorten. Denn dieser Bericht ist so etwas wie ein Zoom. In der großen Geschichte Israels wird herangezoomt und vor allem die Geschichte von drei Personen auf ein paar Metern näher dargestellt. Was wiederum Auswirkungen für ganz Israel und auch die ganze Heilsgeschichte hat. Wir wollen uns ganz kurz in ein paar ganz kurzen Schlaglichtern nochmal daran erinnern, was ist überhaupt die Rahmengeschichte? Wir haben uns das in der Bibelstunde vor kurzem betrachtet, als wir Josua 1 studiert haben. Ich möchte noch mal einige kurze Punkte wiederholen hier, da nicht alle dabei waren. Das Buch Josua geht darum, dass Israel nach all den Verheißungen, nach den Ankündigungen, nach den Zusprüchen Gottes, nach all dieser Wegführung jetzt vor der Tür steht, ihres gelobten Landes. Und dann auch eintreten. Und nicht freudig willkommen geheißen werden, sondern Krieg führen müssen. Gottes Gericht vollstrecken sollen. Was ist bisher geschehen? Wie gesagt, nur ein paar ganz kurze Schlaglichter. Gott hat den Plan, dass er sich sein Volk schafft. Und was hat das auf sich mit seinem Volk? Ich hatte es in der Bibelstunde versucht, so zusammenzufassen. Sein Volk ist privilegiert, weil Gott sich besonders zu ihm als erstes hinunterbeugt, sich ihm offenbart. So ist sein Volk besser dran gewesen. Aber es war nicht besser. Gottes Volk ist vergleichbar mit einem Kind, was seinem Vater weggelaufen ist, so wie all die anderen Kinder auch. Und Gott nimmt sich dieses eine Kind, kommt ihm nahe und stellt sich ganz besonders vor, mit dem Ziel, dass auch die anderen Kinder den Vater kennenlernen und zurückkommen. Das ist so ungefähr der Rahmen Israels. Und Gott erschafft sich sein Volk und er macht das ganz anders, als wir uns das wahrscheinlich so ausdenken würden. Er beginnt mit einem Senioren-Ehepaar im Irak, Mitte 60, Mitte 70, und verheißt ihnen, aus euch wird ein großes Volk werden. Also die doch unwahrscheinlichsten Menschen. Weit weg vom gelobten Land. Eigentlich viel zu alt für so einen Plan. Wenn wir jetzt Personaler werden, würden wir sagen, was ist das für ein Plan? Das ist Gottes Plan. Größer als unser Plan. Und er beruft sich dieses Senioren-Ehepaar mit dem Neffen und sagt ihnen, geht in ein Land, wo ihr noch niemals wart. Wo ihr noch nie was von gehört habt. Ihr konntet es nicht googeln, ihr konntet keine Reisesendung dazu sehen, ihr konntet kein Buch dazu lesen, höchstwahrscheinlich. Geht dahin, wo ich euch hinsende. Ich habe eine große Zukunft mit euch vor und über euch hinaus. Und sie machen das tatsächlich. Sie vertrauen diesem lebendigen Gott und gehen dorthin. Und nach längerer Vorgeschichte schenkt ihnen Gott den verheißenen Sohn, aus dem ein ganzes Volk hervorgehen soll. Nachdem sie selber versucht haben, rumzutricksen, Gottes Plan mit ihren eigenen Kräften und ihrer eigenen scheinbaren Weisheit umzusetzen und damit Gott verunehren, verwirklicht Gott seinen Plan, schenkt den verheißenen Sohn und so entsteht eine Familie. Und aus dieser Familie wird später ein Volk. Sie landen in Ägypten, die Nachkommen dieses Ehepaares landen in Ägypten erst unter sehr freudigen Vorzeichen. Ägypten als ein Exil vor Armut, Dürre, Problemen. Doch nach und nach ändern sich die Verhältnisse in krasser Art und Weise. Sie werden ein Sklavenvolk. können nicht mehr weg aus Ägypten, werden schlecht behandelt. Und dann beruft Gott wieder so einen unwahrscheinlichen Menschen wie den Mose. Er hätte eigentlich gar nicht geboren werden dürfen, in Anführungszeichen. Sein Überleben als Säugling war schon so unwahrscheinlich. Und Gott erhält ihn unter so wunderbaren Umständen. Dann mit 40 Jahren muss er schiften gehen, weil er wen erschlagen hat. Weitere 40 Jahre später, wo die meisten Menschen so an den Lebensabend denken, beruft ihn Gott in seine größte Aufgabe und sagt, du sollst mein Volk aus dieser Sklaverei herausführen. Und ganz realistisch betrachtet der Mose das und sagt, ich glaube, ich bin der Falsche dafür. Aber Gott hat andere Pläne und er bleibt dabei, er ändert seine Personalentscheidung da nicht und auch sonst niemals und gebraucht diesen Mose und führt sein Volk aus dieser Sklaverei heraus. Wir müssen überlegen, Generation über Generation wachsen auf in Sklaverei. Also sie werden ausgebeutet, ausgenutzt, misshandelt, sind rechtlos. Und der große Gott, der ihr Gott ist, sagt, jetzt kommt Freiheit. Jetzt kommt ihr da raus. Und es passiert wirklich. Und er schickt die Plagen, damit große Zeichen, er führt sie hinaus, bringt die Verfolger um im Schilfmeer. Und was macht Israel? Israel murrt, Israel meckert, Israel möchte es gern anders haben als Gott. Wir könnten sagen, so das ganz normale Programm leider. Das sind nicht typische Israel-Probleme, sondern jeder halbwegs realistische Christ kennt das, denke ich. Gott führt und wir murren. Herr, mach es doch so und so. Mach es doch nicht so, wie du es jetzt machst. Ich hätte einen besseren Vorschlag für dich. Johannes Flaum hat bei den Bibeltagen das so wunderschön berichtet von sich, wie sie lange Zeit er und seine Frau gebetet haben und Gott immer Vorschläge gemacht haben, wie er jetzt handeln sollte. Und dann fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Moment, vielleicht sollten wir Gott einfach bitten, dass er seinen Willen umsetzt und dass wir mitgehen können und mit dem Herzen auch mitgehen können. Gut, Israel, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt absolut im Normalprogramm. Gott offenbart sich, Gott segnet, Gott bewahrt, Gott zeigt seine Maßstäbe. Er ist sichtbar bei Tag und bei Nacht. Also es geht kaum noch krasser. Und Israel meckert und murrt, ach, wären wir doch zu Hause geblieben, wären wir doch Sklaven geblieben. Und das Ganze geht so weit bis zu diesem Dialog. Das war eine ganz spannende Stelle in 4. Mose. Dieser Dialog zwischen Gott und dem Mose. Und Gott sagt, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Und er meint das, wir hatten das in der Bibelstunde schon, es geht hier um Vertrauen. Sie haben ja mitgekriegt, dass da überirdische Kräfte am Werke sind. Also der Gott war, hat sich sichtbar gemacht. Jeden Tag hat er das Essen geschenkt. Er hat sich direkt offenbart. Es war klar, es gibt ihn. Aber warum haben sie nicht geglaubt? Was sagt Gott hier? Sie haben ihn nicht vertraut. Sie haben lieber auf ihre eigenen Pläne vertraut, auf ihre eigene Weisheit, auf ihre eigene Zukunftsentwürfe, wie es jetzt laufen sollte. Sie wollten nicht die schwierigen Strecken von Gottes Weg mitgehen. Das war das Problem. Sie haben nicht geglaubt, sie haben nicht gesagt, ja, du bist größer und weiser als wir. Und auch wenn es uns manchmal richtig schwer fällt, aufgrund der äußeren Umstände oder aufgrund unserer persönlichen inneren Umstände, wir wollen das in deine Hände legen. Und Mose appelliert dann an Gott und sagt, komm mit ihnen zum Ziel. Das ist auch ein Zeugnis für alle anderen, komm mit ihnen zum Ziel. Und so fordert Gott den Mose heraus, für sein Volk zu eifern. Ja, und dann, was ist die Folge dieses murrenden Volkes Israel? Die ganze Generation, die Ägypten verlassen hat, muss sterben in der Wüste. Aber Gott hebt seinen Plan nicht auf. Er sagt, die Generation, die hier in der Wüste heranwächst, die bringe ich nach Hause. Die bringe ich ins verheißene Land. Meine Verheißungen werden nicht aufgehoben. Aber diese Generation, die mir nicht vertrauen will, die immer auf ihre eigene Kraft und Weisheit setzt, die bringe ich nicht dorthin, aber ihre Kinder. Und das ist garantiert. So, und dann Und das ist jetzt wichtig, dass wir auch das ganze Buch Josua verstehen, auch unseren Abschnitt, den wir jetzt heute studieren. Diese Generation ist in der Wüste herangewachsen und sie kennt nichts anderes als in der Wüste umherziehen, in Gottes Gegenwart, aber auch mit einem krassen Erbe, nämlich dem Erbe, unsere Eltern werden mit uns nicht ankommen. Warum? Weil sie Gott nicht treu waren. Und wir können nur erahnen, wie und wie viele der Elterngeneration ihren Kindern das auch wirklich auch aufs Herz gelegt haben. Also die zur Weisheit gekommen sind und gesagt haben, liebe Kinder, macht es besser als wir. Wir haben den Karren richtig vor die Wand gefahren. Aber macht ihr es besser. Gott ist trotzdem treu. Und ihr kommt nach Hause und vertraut auf diesen Gott. Guckt euch an, wie unser Leben endet. Begonnen als Sklaven in Ägypten, beendet in der Wüste. Jämmerlich verreckt in der Wüste, nur mit dem Wissen, die Kinder, die kommen an. Die Kinder erfahren Gottes Verheißung. Wir können nur ahnen, was sie ihren Kindern weitergegeben haben. Aber wir sehen, gerade im Buch Josua, sehr viele Punkte, dass es wirklich ein anderes Volk ist. Ja, es ist immer noch das Volk Israel, aber es ist eine andere Mentalität als das ständige Murren und Meckern auf der Wüstenwanderung. Sie sind wirklich krass geprägt davon, das zeigt sich. Sie sind treuer, hingebungsvoller, nicht perfekt. Auch das zeigt das Buch Josua eindeutig nicht. Aber es hat scheinbar wirklich viele bewegt. So, und dann stehen sie vor der Türe, und da sind wir immer noch, wir stehen vor der Türe des gelobten Landes mit dem Volk. Und in Josua 1, das, was wir in der Bibelstunde nochmal genau betrachtet hatten, das war dann die Vorbereitung. Was sagt Gott in Anbetracht dessen, was vor ihnen liegt, zu Josua, dem neuen Führer, dem neuen Anführer des Volkes, nachdem Mose das Land nur sehen durfte? Was sagt er ihm? Es kommt Krieg. Es kommen krasse Zeiten. Es kommen unruhige Zeiten. Ihr werdet immer noch herumziehen. Ihr werdet auf Armeen treffen, die viel mächtiger sind als ihr, die euch Angst machen werden. Und menschlich betrachtet ist das auch richtig. Was sagt er ihm jetzt als guten Ratschlag, als dringende Empfehlung? Was solltest du tun, um da durchzukommen? Er gibt ihm keinen Hinweis für ein geheimes Waffenlager. Er gibt ihm auch nicht, wie wir es in einem Hollywood-Film erwarten würden, irgendwelche Superkräfte. Er bringt nicht alle Feinde vorher um, so unter dem Motto, du brauchst gar keinen Krieg mehr führen, ich mach das für dich. Er sagt ihm, vertraue auf mein Wort. Studier mein Wort, weich nicht ab, weder zu rechts noch zu linken. Also komm in geistliche Balance, werd kein geistlicher Extremist. Aber was er sagt, werd ein Fundamentalist, ja. Bau dein Fundament auch jetzt für diese krassen Zeiten von Landnahme, von Krieg, von Landverteilung, die Auseinandersetzung mit dem Volk, all diese Geschichten. Schau auf mein Wort, studier es Tag und Nacht. Nimm das ernst, das ist deine Orientierung. Also hör nicht auf dein Bauchgefühl, hör nicht auf dein Herz, sondern auf mein Wort. So, das ist der dringende Rat, das, was Gott ihm jetzt ins Stammbuch schreibt für seinen Dienst als Anführer des Volkes. Keine Spezialerfahrung, was würden wir uns ausdenken, was brauche ich jetzt? Gott sagt, mein Wort. Und zwar nochmal, ganz wichtig, in Balance. Alle Irrlehren, alle Sekten haben mit fehlender Balance zu tun. Dass man sich seine Lieblingsbibelverse heraussucht und die anderen negiert. Dass man nicht den Kontext der Bibel erforscht. Alle geistlichen Verwirrungen und Lügen basieren darauf. Und deshalb betont Gott das hier nochmal so deutlich, weder zur Rechten noch zur Linken. Wir können nur sagen, sitze fest im Sattel meines Wortes. So. Und dann wird das Volk daran erinnert, gerade das Volk, was auf der Ostjordanseite sein Land schon bekommen hat. Ihr habt versprochen, ihr zieht mit rüber und ihr seid mit dabei bei der Landnahme. Und sie sagen, wir werden so treu hinter dir stehen wie hinter dem Mose. Und warum? Nicht wegen irgendeinem Führerkult, nicht weil sie irgendwie personenfixiert sind, sondern sie sagen, wenn Gott so hinter dir steht wie hinter dem Mose, dann wollen wir dir völlig gehorsam sein. Und das ist eine Überlebensfrage, ob man dir gehorcht oder nicht. Das ist der letzte Vers von Josua 1. So, und jetzt Szenenwechsel. Jetzt wissen wir, wo wir verortet sind. Sie sind immer noch nicht im gelobten Land. Aber jetzt wird es wirklich ernst. Es geht im nächsten Kapitel schon, Kapitel 3, über den Jordan. Aber das ist in diesem Fall eine gute Sache, über den Jordan zu gehen. Jetzt nämlich nach Hause kommen. Wie schön, wie auch bei Christen, ne? Also, so. Aber es ist noch davor. Es sind jetzt die Vorbereitungen. Und dann lesen wir in Vers 1, wir haben es eben gehört, in der Lesung von Carsten Otto. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie machen das auch. Und das sollte uns irgendwie bekannt vorkommen. Denn es gab doch da schon mal was mit Kundschaftern in Kanaan. Damals waren 12 geschickt und treu waren 2. Einer davon war Josua. Ho. Wir fahren jetzt nicht, ob er deshalb gleich erst nur 2 geschickt hat und auf die anderen 10 verzichtet hat. Ich meine, auch das ist ja keine Garantie, dass sie treu sind. Aber er schickt diese Zweiertruppe los. Er, der selber einer von 2 treuen Kundschaftern war. Warum war er treu? Weil er nicht nach seinem Herzen geredet hat. Die anderen waren im gewissen Sinne ehrlich, weil sie entsprechend ihrem Herzen und ihrer Angst geredet haben. Sie haben menschlich geredet, aber nicht im Gottvertrauen. Und deshalb waren sie schlechte Kundschafter, weil sie wirklich in Gottes Auftrag losgeschickt waren. Er schickt 2 los, Kundschafter, letztlich Spione, Geheimagenten, die sich in das Land einschleichen, die nicht auffallen sollen, die sich die Gegebenheiten anschauen sollen. Wir müssen uns klar machen, was für uns heute so normal ist, auch wenn wir über Krieg nachdenken, das war damals nicht normal. Israel wird kein gutes Kartenmaterial gehabt haben, höchstwahrscheinlich gar kein Kartenmaterial. Israel hatte kein Google Maps. Israel hatte wahrscheinlich keine schriftlichen oder erst recht nicht digitalen Quellen, um sich vorzubereiten auf diesen Krieg. Also Kundschafter waren extrem wichtig, um zumindest jetzt die ersten Schritte besser zu kennen. Was für eine Geografie habe ich dort? Was für Gegebenheiten? Wie viele Leute laufen dort herum? Und dann speziell Jericho. Jericho war das erste Ziel. Jericho war die erste Stadt nahe der Grenze, die eingenommen werden sollte, eine strategisch wichtige Stadt. Wie ist Jericho befestigt? Wie sieht es da aus? Worauf müssen wir uns gefasst machen? Und wir sehen, Josua, der geradezu eingeschworen wurde, Gottvertrauen, also Vertrauen auf Gottes Wort, es bedeutet ja Vertrauen auf Gott. Er schickt trotzdem Kundschafter los. Und das ist kein Zeichen von fehlendem Gottvertrauen. Und das ist auch ein Prinzip, was wir bis heute als Realität erleben. Wo Gott uns Handlungsoptionen gibt, da sollen wir handeln und beten. So, und wenn wir keine Handlungsoptionen mehr haben, dann sollen wir weiter beten. Aber wenn wir Handlungsoptionen haben, also wenn es Möglichkeiten gibt, etwas zu tun für das, was Gott uns als Aufgabe vor die Nase setzt, dann sollen wir diese Möglichkeiten auch gebrauchen und dabei beten. Und nicht nur die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, Gott kann ja alles tun. Ja, Gott kann alles, das ist wahr. Aber Gott möchte, dass wir in Bewegung kommen, dass wir selber handeln unter seiner Führung. Im Vertrauen auf ihn, unbedingt, ja. Aber wir sollen nicht passiv sein, wenn wir Möglichkeiten haben, aktiv zu sein. Ja, und er hat die Möglichkeit, diese Kundschafter zu schicken. Er betet nicht nur so, Herr, zeig mir mal, wie es da aussieht. Du weißt alles, du kannst alles. Ja, das ist alles richtig. Das ist ja nicht naiv. Aber ihm ist klar, Gott gibt mir die Möglichkeit, die Leute auszusenden. Und wir können uns gut vorstellen, dass Josua dafür gebetet hat, dass es wirklich treue Kundschafter sind, gerade mit seiner Vorerfahrung. Und sie sollen sich das Ganze anschauen. So, er schickt diese Kundschafter in wirklich gefährliches Terrain. Denn wie wir in den nächsten Kapiteln erfahren, weiß Kanaan durchaus davon, dass Israel vor der Türe steht und hat einiges von Israel schon gehört. Auch ohne Twitter und Facebook haben sich diese Nachrichten verbreitet inzwischen. Und sie werden Ausschau gehalten haben. Ja, wo bleiben die denn? Schicken sie Kundschafter? Das war ja nichts Spezielles, was nur Israel macht. Das ist üblich, Kundschafter zu schicken. Also, sie werden ausgesandt auf ein Terrain, was lebensgefährlich ist. Wenn dort bekannt wird, wer sie sind und wo sie sind, sind sie den Kopf kürzer. Davon kann man ausgehen. Wahrscheinlich werden sie noch gefoltert. Also, lebensgefährlich. Und das ist auch schon der erste Punkt. Gott führt an extreme Orte. Gott führt an extreme Orte. Jetzt müssen wir sagen, ja gut, das ist hier durchaus ein extremer Ort. Wir wurden ja bisher noch nicht als Spione eingebunden. Wir wurden möglicherweise auch noch nicht an Orte geschickt, wo wir den Kopf kürzer gemacht werden, wenn wir uns outen als Gottes Leute. Aber ihr Lieben, für wie viele unserer Geschwister ist das erstmal der Normalzustand? Das ist das Erste. Um die 100 Millionen Christen, ganz grobe Schätzung nur, leben unter solchen oder ähnlichen Umständen. Und zwar nicht nur auf eine Kundschafterreise, sondern für ihre ganze Dienstzeit hier auf Erden. Ist es der Normalfall, dass sie in einer Umgebung sind, die ihnen nicht nur feindlich gesonnen ist, die lebensbedrohlich ist? Wenn wir denken an Geschwister in islamischen oder kommunistischen Ländern, ist genau das der Normalfall. Sie müssen undercover sein. Und was für ein Riesenproblem. Als Christen sollen wir Bekenner sein und sie müssen undercover sein, weil sonst können sie gar nicht sein. Wow. Wie viele Geschwistern geht es so? Und wenn wir überlegen, wie die Verfolgung den Glauben stärkt, wie viele der wirklich bekennenden Christen, der bibeltreuen Christen sind das? Wie viel Prozent mögen das sein? Wir wissen es nicht, wir werden es in Ewigkeit sehen. Aber ich vermute, ein großer, großer Teil. Denn wer unter diesen Umständen treu ist, ich denke, der ist geprüft. Das ist das eine. Sagen wir, okay, es sind wieder die anderen. Ja, es sind die anderen. Ja, hier die Kundschafter, die anderen, da im Nahen Osten. Und heute die Menschen im Nahen Osten oder in Asien oder. Aber es ist ein Grundprinzip. Gott stellt und sendet uns in eine feindliche Umgebung. Das ist der Normalfall für Gottes Leute. Israel kann ein langes Lied von singen und jeden Tag kommt eine Strophe hinzu. Aber Jesus betet schon im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Abvers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also wir hatten das ja schon zur Himmelfahrt. Wo gehört ein Christ hin? Ein Christ muss in die Welt gehen. Das ist sein Auftrag. Nicht die Welt lieb haben, aber in die Welt gehen. Da schickt Jesus uns hin. Und was sagt er zwei Kapitel vorher in Johannes 15? Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Er sagt, das ist der Normalfall, dass ihr in der Welt gehasst werdet, aber ich sende euch dahin. Ich sende euch an einen Ort, der extrem ist, der in seinen Maßstäben eurem neuen Leben entgegenspricht. Ich sende euch in eine Welt, die den lebendigen Gott verachtet als Normalfall, die seine Ordnung auf den Kopf stellt, die euch verachtet, weil sie Gott verachtet, wenn ihr euch als Gottes Leute erkennbar macht. Das ist der absolute Normalfall. Gott führt uns an extreme Orte. Liebe Geschwister von uns sind vor einigen Jahren aus beruflichen Gründen nach Thüringen gegangen. In Ostdeutschland, einen der ungläubigsten Streifen Land in ganz Europa. Eine Ecke Europas, wo es so viel Atheismus gibt wie nirgendwo anders. Und sind, wie gesagt, aus beruflichen Gründen dorthin gegangen und haben gesagt, wenn wir hingehen, dann ist aber unser Auftrag immer auch ein missionarischer und ein Auftrag von Gemeindebau. So, und über Jahre hinweg haben sie viel Initiative dort, dort investiert, haben Veranstaltungen evangelistischer Art gemacht, haben Hauskreisarbeit angefangen, haben Schriften weitergegeben, haben auf Predigten hingewiesen und so weiter und so fort. Und sie sagen, wir haben vor kurzem wieder gesprochen, es ist so schwierig, hier Fuß zu fassen. Sie werden nicht offen abgelehnt, aber sobald sie mit Gottes Wort kommen, ganz schnell die Türen zu, ist ganz schnell vorbei. Solange wir über Ethik und Werte reden, ist alles ganz okay und nett. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann wird es wirklich feindlich. Also, er schickt diese Kundschafter an einen extremen Ort, mitten ins Feindesland hinein. Und wir sehen das in Vers 1 so ganz einfach zusammengefasst. Und sie gingen hin, bumpf, und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Wow, Moment. Gottes Leute als Spione, das ist schon speziell für uns. Und sie finden wo Unterschlupf? Bei einer Hure. Bei einer Frau, die ihren Körper für Geld verkauft. Sie sind aufgewachsen mit Gottes Geboten. Also ihre Elterngeneration war es doch, denen Gott seine Gebote direkt offenbart hat über den Mose. Wirklich ein Stammbuch geschrieben, ganz frisch noch. Sie waren die erste Generation, also sind die erste Generation danach. Und im Feindesland, wo kommen sie unter? Bei einer Hure. Und übernachten dort auch noch. Was mögen wohl die anderen Leute gedacht haben? Kommt ja nicht zur Sprache. Wieder ein extremer Ort. Also im Feindesland werden sie geführt zu einer Frau, deren Beruf Unzucht ist. Und dort finden sie Unterschlupf. Und zwar nicht nur ein Bett, denn wir sehen, dieser extreme Ort ist noch viel extremer, als er auf den ersten Blick erscheint. Der König von Jericho hat schon lange Wind bekommen von den Spionen. Und sogar noch mehr, was sie vorhaben, das Land auskundschaften. Es sind Israeliten, weiß er. Und er hat sogar einen Tipp bekommen, wo sie untergekommen sind. Also das Spionagesystem Jerichos scheint sehr gut zu funktionieren. Und er ist ihnen sozusagen gleich auf den Fersen. Er ist gleich hinter ihnen her. Er schickt gleich Leute zu Rahab, zu der Hure. Und da gibt die Männer heraus. Die haben nämlich vor, das Land auszukundschaften, gibt ihr her. Und jetzt müssen wir eigentlich erwarten, ja, eigentlich endet es jetzt entweder in einer Schlacht oder am Ende der Kundschafter. Aber Gottes Plan ist durchaus anders. Die Hure beschützt die ausländischen Spione. Ja, wie in einem Spionage-Thriller. Versteckt sie bei sich im Haus auf dem Dach unter landwirtschaftlichem Gut, wo sie ziemlich sicher sein kann, dass keiner nachguckt. Und gibt den Verfolgern eine falsche Fährte, sagt, die sind schon in diese Richtung gezogen, beeilt euch schnell hinterher. Und die vertrauen ihr, ziehen hinterher die israelischen Spione in Sicherheit. Gott führt an diesen extremen Ort und Gott führt zu krassen Personen. Überlegen, wer ist der Einzige, wer ihnen hier in der Fremde hilft? Nochmal, das ist eine Hure. Sie haben dort keine eigenen Leute, sie haben dort keinen, der mit Israel kooperiert, sie haben keine Stützpunkte, keine Safe Houses, wie ein Geheimdienst das heute hat, so sichere Häuser, wo man unterkommen kann, gibt es nicht. Ihr Safe House ist das Haus der Hure Rahab, wir können sagen ein Privatbordell. Und dort ist es für sie sicher. Stellen wir uns noch einmal ganz kurz vor, was wäre, wenn Gottes Leute sich dort nicht hätten führen lassen? Bei so einer Person kehren wir nicht ein. Man hätte es verstehen können, oder? Man hätte es ein Stück weit verstehen können. Aber sie haben sich darauf eingelassen, sie haben, das zeigt sich ziemlich deutlich, nicht die Dienste dieser Frau in Anspruch genommen, sondern sie haben dieses Haus gebraucht als strategisch kluges Versteck erstmal, aus ihrer Seite. Ja, in so ein Haus, da gehen viele Fremde ein und aus, das fällt wahrscheinlich nicht so auf. Ist schiefgegangen, ist doch aufgefallen, ist doch rausgekommen. Okay, war erstmal menschlich eine gute Überlegung. Aber Gottes Plan war, dass es gerade bei dieser Berufssünderin im wahrsten Sinne des Wortes der sichere Platz für Gottes Leute ist. Und Gott konfrontiert uns nicht nur mit Personen wie Rahab. Wo Gott uns führt, da sind es nicht nur äußerlich krasse Orte, krasse Zeiten, extreme Umstände im einen oder anderen. Es ist nicht nur die schwierige Situation auf dem Arbeitsplatz, wenn wir uns als Christen bekennen, oder die schwierige Situation an der Uni oder in der Schule oder in der Nachbarschaft, der Nachbar, der immer hochgeht, wenn wir irgendetwas von unserem Glauben sagen. Es sind auch krasse Personen, mit denen Gott uns konfrontiert. Und wir sehen, dieses Treffen, dieses Aufeinandertreffen von Gottes Leuten und Rahab ist kein Zufall. Und das ist das Schöne, wir dürfen uns auch sicher sein, wenn wir uns von Gott führen lassen, ist auch keine Begegnung Zufall. Ein Evangelist hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, man trifft sich nicht von ungefähr. Und genau so ist es. Überlegt mal, mit wie vielen schwierigen Leuten habt ihr zu tun? Leuten, mit denen ihr nicht so schnell warm werdet. Das sind ja für uns eher nicht die schwierigen Leute. Wo man schnell ein Schwätzchen mitführen kann. Wo man schnell die gemeinsamen Themen hat. Mit denen man leicht umgehen kann, weil man so einen ähnlichen Charakter hat, eine ähnliche Art hat. Leute, die einem inhaltlich nah sind. Ja, das ist kein Problem. Das sind so die einfachen, erfreulichen Bekanntschaften. Aber Gott konfrontiert uns mit ganz anderen Personen. Mit Personen, zu denen wir von uns aus vielleicht auf Distanz gehen. Mit Personen, die unglaublich kompliziert sind in unseren Augen. Ja, möglicherweise andersrum auch. Leute, die uns unglaublich fern sind, obwohl sie direkt vor unserer Nase sind. Und wir müssen uns immer in Erinnerung holen, Bekanntschaften sind für einen Christen kein Zufall. Menschen, die wir kennenlernen, Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen können, das ist nie ein Zufall. In unserem Leben gibt es keine Zufälle mehr, wenn Gott unser Leben führt, wenn wir uns von ihm führen lassen. Dann gibt es keine Zufälle mehr. Das können wir streichen daraus. Es gibt auch keine Zufallsbekanntschaften. Also ja, das sagen wir manchmal so, aber wir müssen uns klar machen, das ist eigentlich ein falscher Begriff. Wir müssen uns fragen, wo wir von Gott mit so krassen Personen zusammengeführt werden. Es muss nicht immer ein Mensch aus diesem Gewerbe sein. Es können ganz andere Menschen sein, wo wir vielleicht normalerweise auf Distanz gehen würden, die wir uns nicht aussuchen würden. Und uns fragen, was hat Gott hier vor? Nochmal, ich habe keine Zufallsbekanntschaft mehr, ich bin ein Christ. Und es ist auch kein glücklicher Zufall, dass sie hier von dieser Frau versteckt wurden. Das ist kein glücklicher Zufall, nein. Es ist wunderbare Führung Gottes. Also, nochmal, wo wir auf diese Spezialpersonen treffen. Und ich denke, jeder, wenn er kurz mal nachdenkt, weiß um solche Spezialpersonen. Die sind sehr individuell. Warum bringt Gott mich mit diesen Personen zusammen? Nicht, damit ich mich drüber aufrege, nicht, damit ich darauf schaue, wie toll andere Menschen oder erst recht, wie toll ich selber bin. Da können wir uns ganz sicher sein, das ist nicht Gottes Plan. Das können wir ausschließen, generell. Über alle individuellen Situationen hinaus. Gott führt die Kundschaft dann nicht zu der Hure Rahab und sagt, guck mal, wir sind zum Glück Israeliten, wir machen nicht so Unzucht, also zumindest meistens nicht. Und wir murren jetzt auch nicht mehr so dolle. Und wir sind nicht so schlecht wie du, du alte Hure von den Kanaanitern. Dazu ist nicht dieses Aufeinandertreffen. Es ist nicht, um herunterzuschauen auf sie. Ist auch nicht, damit sie da hingehen und sagen, naja, Hurerei ist nicht so schön, aber lass mal 5 Grade sein. Dafür auch nicht. Aber Gott hat einen konkreten Plan. Und überleg dir das nochmal. Denk an deine Spezialpersonen. Und denk in Zukunft an deine Spezialpersonen. Was möchte Gott, was du ihnen sagst, was du ihnen zeigst, was du ihnen nahe bringst? Wo ist die offene Tür, wo du denkst, oh, hier, wir kommen aber eigentlich gar nicht irgendwie näher zusammen. Und trotzdem habe ich diese Person jetzt vor der Nase im Büro oder an der Schulbank direkt nebenan. oder direkt im Nachbarhaus wohnend. Sie raubt mir den letzten Nerv. Aber warum? Nicht, warum raubt sie mir den letzten Nerv? Warum ist sie vor deine Nase gesetzt? Das Spannende ist, Rahab, schon aufgrund ihres Berufs, wahrscheinlich nicht ein Aushängeschild an Treue, dient Gottes Leuten. Sie dient Gottes Leuten und wir sehen das auch gleich, sie hat ein Bewusstsein dafür, dass es Gottes Leute sind. Sie dient Gottes Leute, indem sie die gesuchten Juden versteckt. Und damit bricht sie mit ihrem bisherigen Leben. Das ist eine neue Loyalität. Wir können auch sagen, eine Hure zeigt Treue. Wow. Warum? Weil ihr altes Leben war nicht nur in ihrem Beruf verankert, sondern natürlich auch in ihrer Heimat. In ihrem Wohnort. In den Leuten um sich herum. Sie setzt jetzt alles auf eine Karte. Und wenn das schief geht, dann hat sie wirklich mit Rosinen gehandelt, wenn sie sich da geirrt hat. Und wir sehen hier, wie Gott grundlegend Menschen verändern kann. Wir schauen uns gleich an, wie er das hier in diesem Fall macht. Wir sehen hier, wie Gottes Leute Ansprechpartner sind für diejenigen, die verstehen, dass sie verloren sind. Das ist ganz beeindruckend. Sie dient Gottes Leuten, indem sie versteckt. Und dann geht sie zu den Männern hin, das ist Vers 8. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen aufs Dach hinauf. Und nein, sie handelt jetzt nicht eine Belohnung aus, nicht einen finanziellen Vorteil für sich, sondern sie spricht zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes vor euch verzagt. Das ist eine krasse Aussage. Nochmal, sie wohnt in Jericho. Und Jericho wird platt gemacht. Jedes Königreich in Kanaan soll platt gemacht werden. Soll gerichtet werden. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und sie sagt: Ich weiß, Gott hat euch das Land gegeben. Das ist krass. Und denken wir uns mal eine Sekunde nur in die heutige Situation hinein. Das ist das Westjordanland, ne? Wenn jemand, der sagt, ich bin traditioneller Bewohner des Westjordanlandes, sagt: Israelis, ich weiß, Gott hat euch das Land gegeben. Wie schwer vorstellbar. Und sie sagt: Wir sind verzagt. Wir haben Angst. Es hat uns Furcht überfallen. Warum? Warum? Warum hat sie verstanden, dass Gott ihnen das Land gegeben hat? Warum haben sie Furcht? Was ist los? Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sichon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann verstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, der oben im Himmel ist und unten auf der Erde. Also, sie sagt: Ich habe verstanden, der Gott, der mit euch ist. Was ist das für ein Gott? Der ist im Himmel und er ist auf Erden. Also es ist nicht ein ferner Gott, es ist ein mächtiger Gott. Aber es ist auch ein Gott, der hier direkt wirkt auf Erden. Sie hat schon viel verstanden vom lebendigen Gott. Wir müssen überlegen, da war noch kein Evangelist. Davon können wir ausgehen. Sie hat keine Bibel. Und sie hat durch die Berichte von Gottes Wirken kapiert, das ist ein Gott, der ist im Himmel und der ist auf Erden. Und der ist so mächtig. Der ist mächtiger als wir. Der ist mächtiger als unsere Stadtmauern. Der ist mächtiger als unsere Möglichkeiten. Der ist mächtiger als unsere Götzen letztlich. Weil sonst hätte sie auf die vertraut. Und jetzt fällt Rahab letztlich eine ganz pragmatische Entscheidung. Nein, es ist keine emotionale Situation mit einer Evangelisation und sie geht nach vorne. Nein, sondern eine ganz pragmatische Überlegung. Dieser Gott, der ist mit Israel. Er ist groß und mächtig und er wird sich durchsetzen. Und er ist völlig hinter seinen Leuten. und sie kommen hier zum Ziel. Fakten. In Anbetracht dieser Fakten habe ich nur zwei Möglichkeiten, hat sie kapiert. Jetzt bin ich gegen diesen Gott. Ich stehe auf der anderen Seite. Und sie sagt, da möchte ich nicht bleiben. Ich möchte nicht auf der Seite gegen diesen Gott sein. Eine ganz pragmatische Entscheidung, muss man da sagen. Wissen, Glaube kann nicht pragmatisch gelebt werden, aber hier ist es erstmal eine ganz faktisch-pragmatische Überlegung ihrerseits. Und es ist weise. Sie sagt, keiner mehr von uns hat Mut in sich. Und keiner dort in Jericho, keiner dort in Kanaan handelt wie sie. Keiner dort ist so integer wie die Hure Rahab. Keiner handelt aufgrund der Fakten so weise wie diese Frau. Sie scheint nicht die Einzige zu sein, die das kapiert hat. Die Berichte haben alle gehört, sie haben alle Schiss. Sie haben alle vor Augen, dass sie keine große Zukunft mehr haben. Sind verzagt vor diesem großen Gott. Aber keiner macht diesen Schritt. Wieder eine ganz normale Situation. Gott offenbart sich Menschen. Wir haben das nicht nur bei Israel in der Wüste. Wir haben das auch hier und heute. Gott offenbart sich Menschen durch sein Wort. Es wird Menschen erklärt, es wird ihnen nahegebracht. Sie sehen, wie Gott im Leben anderer Menschen wirkt. Aber sie bleiben auf der anderen Seite stehen. Sie sind interessiert oder fasziniert, vielleicht auch ignorant, aber sie bleiben auf der anderen Seite stehen. Und wie wenige machen diesen Schritt und sagen, ja, du hast recht und ich will nicht mehr auf der Seite gegen dich stehen. Ich möchte zu dir gehören, ich möchte Frieden mit dir haben. Ich möchte bei dir sein, ohne dass ich Angst haben muss. Ich möchte unter deiner Gnade leben. Wie viele machen das von denen, die es hören? Fast keiner. Und auch hier, sie ist die Einzige, zumindest von der wir erfahren. Nochmal, sie sagt Gottes Leuten, Gott hat euch das Land gegeben. Gottes Führung für Israel hat uns tief beeindruckt. Und wir fürchten den lebendigen Gott. Gottes Furcht ist die Voraussetzung. Ihr Lieben, das ist auch ganz wichtig für Evangelisation und Mission. Unser Auftrag ist nicht, den Menschen Angst zu machen vor Gott, das ist falsch, aber wir dürfen Gott nicht verharmlosen. Niemand kann sich ernstlich bekehren, wenn keine Gottesfurcht da ist, wenn Gott für ihn nur ein Kumpel oder ein Hampelmann ist, wenn Gott, der liebe Gott mit langem Bart auf einer Wolke sitzend ist. Was sollte ich mich da bekehren? Gottes Furcht ist wichtig und die ist hier vorhanden. Und die Rahab sucht direkt den Kontakt zu Gottes Leuten. Und auch das gilt bis heute. Wer kapiert, dass er Rettung braucht, von dem erwartet Gott auch marschierlos. Von dem möchte Gott ein klares Ja haben. Da sagt Gott, du lebst in einer Zeit, in einem Land, da kannst du mein Wort lesen. Und du findest noch bibeltreue Gemeinden. Du findest noch bekennende, lebendige Christen. Die können dir auch weiterhelfen. Die können dir Dinge erklären. Die können dich an die Hand nehmen. Die können dich begleiten. Geh los. Bleib nicht zu Hause sitzen, wenn du erkannt hast, dass du verloren bist, dass du Rettung brauchst. Und bei Rahab, da könnte man sagen, sie bleibt zu Hause sitzen und Gott schickt dir als Hausbesuch vorbei. So, und jetzt müssen wir überlegen, diese Kundschafter losmarschiert als Spione, um den Krieg vorzubereiten. Ja, es hat alles gut geklappt, wir haben uns verborgen, es ist gut gelaufen. Und was zeigt sich jetzt? Gott führt größere Pläne, als wir oft ahnen. Gott führt größere Pläne, als wir oft ahnen. Das ist unser dritter Punkt. Denn es geht um viel mehr als um das Auskundschaften. Ja, wir haben uns ja schon gefragt, Mensch, Gott hätte Ihnen das doch alles auch erklären können, Stück für Stück. Hätte es dem Josua eingeben können. Ja, Gott ist Gott, der kann alles machen. Der ist nicht abhängig davon, dass Botschafter losgeschickt werden. Ganz sicher nicht. Und er führt ja diese Landnahme. Und Gott lässt über den Josua diese Kundschafter ausschicken, letztlich als Missionshelfer, könnten wir sagen. Das ist eine Frau, die ist schon völlig vorbereitet. Und die sagt, ich brauche Rettung. Ja, ich brauche jetzt auch erstmal Rettung aus diesen äußeren Umständen hier, dass hier alle sterben werden. Und bitte lass mich und meine Familie nicht sterben. Ich möchte auf eurer Seite stehen, auf der Seite Gottes stehen. Und deshalb bittet sie die dann, beziehungsweise sie schwört, nimmt ihnen einen Schwur ab. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, also wie ich euch versteckt habe, ohne was dafür zu verlangen, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt all ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tode erretten werdet. Und Gottes Leute antworten dann, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und das wiederholen sie dann noch mehrmals. Das können wir gut verstehen, sie trauen dem Braten noch nicht so ganz. Also ja, das ist einerseits ein starkes Zeugnis von dieser Frau, aber ist sie wirklich vertrauenswürdig? Also sie ist eine Feindin, sie ist beruflich fragwürdig und wir kennen uns gerade erst. Sie hat uns jetzt einmal konkret geholfen. Ist da Verlass drauf? Deshalb schränken sie es immer so ein. Solange von deiner Seite aus der Deal besteht, solange du treu bist, sind wir auch treu. Wenn du uns nicht hinterher doch verrätst, wenn wir sauber aus dieser Nummer hier rauskommen und es nicht an deinem Verrat liegt, dass wir hochgenommen werden, dann stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts passiert, wenn wir Jericho angreifen werden. Und sie geben ihr, die haben nicht den ganzen Predigttext, weil wir halt nur einen Zettel haben, da passt der ganze Text nicht drauf, aber wir empfehlen ja immer, nehmen Sie Ihre Bibel mit. Im weiteren Text werden dann die Bedingungen ausgehandelt. Also sie gibt ihnen eine Fluchtroute durch das Bergland. Sie erklärt, wie sie den ausgesandten Verfolgern sozusagen ein Schnippchen schlagen können und trotzdem wieder zurück zu ihren Leuten kommen. Und sie sagen ihr, wie ihr Haus bewahrt wird. Sie muss noch etwas dafür tun. Vers 18, sieh, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, also durch das sie wieder verschwinden dürfen. Und dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Also wer das Haus dann verlässt, der ist selber schuld, wenn er dabei drauf geht. Wir aber unschuldig, wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Also wir garantieren mit unserem Leben, dass keinem was passiert, der bei dir im Haus ist. Wenn die draußen rumlaufen, eigenes Risiko. Da können wir nicht viel garantieren. Und was ist das Erkennungszeichen? Die karmesinrote Schnur. Und Karmesin ist ein sehr deftiges Rot, was ziemlich teuer war. Und es hat die Farbe von arteriellem Blut. Also sehr, sehr auffällig. Und wir sollten in diese Symbolik nichts übertrieben hineinlegen, aber es ist schon auffällig. Sie sagt, ich will gerettet werden. Sagen, ja, das Zeichen des Blutes, sagen sie nicht, aber symbolisch gesprochen knöpfst du hier an dein Haus, damit es sichtbar ist. So, und sie können tatsächlich flüchten. Sie ist zuverlässig, sie führt sie, wie versprochen. Und sie kommen zurück, sie sind treue Kundschafter bis zum Schluss. Und sie bringen eine viel wichtigere Botschaft als Details über Jericho. Werden wir später sehen, die sind gar nicht so entscheidend. Auch die Route ist gar nicht so entscheidend. Was ist die wichtige Botschaft, die sie bringen? Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, Vers 24. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Es ist spannend, sie berichten hier gar nicht von der Rahab, ne? Das überrascht mich bis heute. Denn mit Rahab schreibt Gott noch weitere Geschichte. Wo finden wir die Rahab wieder? Im Stammbaum Jesu Christi finden wir diese Rahab wieder. Also Gott nimmt sie nicht nur auf, sondern er baut sie ganz fest ein in seine Heilsgeschichte. Eine Frau, die in krasser Art und Weise Feindin Gottes war. Hey, das ist das, was wir erleben, wenn Menschen zum Glauben kommen. Jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ist von Natur aus ein Feind Gottes. Das sagt uns Gottes Wort. Niemand fragt von sich aus nach Gott. Und jeder ist Gottes Feind und letztlich verachtet Gott und sucht sich gerne einen Fantasiegott aus oder einen Privatgötzen, aber nicht den lebendigen Gott. Das ist nicht das normale Programm. Jeder ist ein Feind Gottes. Und Gott nimmt nicht nur Rahab, sondern auch uns mit auf und baut uns mit ein. In Rahab sehen wir das in krasser Art und Weise. Aus dieser geistliche Verlorenheit, aus dieser persönlichen Ruinexistenz, baut er Heilsgeschichte. Wieder, wenn wir Gottes Personaler werden, wäre das eine Katastrophe, wie Gott, dass wir nicht Gottes Personaler sind, dass er das schön selber macht. Würden wir solche Leute damit einbauen? Wahrscheinlich nicht. Gott macht das so. Und das ist für uns so zuversichtlich. Umso realistischer wir unser natürliches Leben betrachten, umso realistischer wir zurückblicken auf das, was wir aus eigenen Kräften geschafft haben, beziehungsweise was wir an Porzellan zerschlagen haben, wie wir Gott betrübt haben, wie wir Gott verunehrt haben, umso realistischer wir darauf gucken, umso wichtiger ist es, dass wir auch da drauf gucken, dass trotzdem Gottes, Gott sagt trotzdem ja, Gott sagt trotzdem ja. Und du bist nicht das böse Stiefkind? Nein. Es gibt 1000 gute Gründe, dich überhaupt nicht mein Kind zu nennen, zu meinem Kind zu machen. 1000 gute Gründe, du hast alles dafür getan, ja. Aber trotzdem, und du kriegst nicht den Platz in der hintersten Reihe und du kriegst nicht den Anstecker mit dem Stiefkind drauf. Nein, ich nehme dich voll auf und baue dich voll ein. Und wenn du da Zweifel dran hast, guck mal auf Rahab. Aber die Botschaft, die die Kundschafter bringen, die die Spione dann bringen, ist, Gott hat dir schon alles vorbereitet. Gott hat alles vorbereitet. Es kommt nicht auf unsere menschliche Stärke an. Ja, wir sollen losmarschieren, das hat Gott ziemlich deutlich gesagt. Wir kriegen nur das Land, das wir mit unseren Füßen auch betreten. Wir müssen es schon erobern. Wir müssen da schon in den Krieg ziehen, ja. Aber es kommt letztlich nicht auf uns an. Nicht auf unsere Muckis. Warum? Weil sich das Zeugnis Gottes hier schon bekannt gemacht hat. Und es zeigt Wirkung. Es zeigt Wirkung. Nämlich, wie groß der Herr ist. Wie mächtig Gott ist. Dass derjenige, der sich Gott in den Weg stellt und dort stehen bleibt, dass der keine Zukunft hat. Das ist hier schon angekommen. Die sind alle verzagt. Die sind nicht kampfesmutig. Die wetzen nicht die Schwerter und sagen, lass die Israeliten mal kommen. Die verstecken sich in Häusern. Warum? Nicht, weil wir so furchteinflößend sind, sondern weil sie etwas von der Größe Gottes erkannt haben. Und trotzdem bekehrt sich nur eine. Sie haben etwas von der Größe Gottes erkannt. Gott führt auch uns an extreme Orte. Nochmal, wenn du dich fragst, was soll ich hierher? Was soll ich hier in einer Umgebung, wo ich keine bibeltreue Gemeinde finde? Was soll ich hier in dieser Umgebung, wo ich nur angegiftet und angefeindet werde, 8 Stunden lang am Tag? Was soll ich hier in dieser Umgebung eines Landes, was so gottlos geworden ist, so offensiv gottlos, wo man Geld dafür kriegt, wenn man Babys umbringt, wo man Geld dafür kriegt, wenn man Unzucht begeht, und ein Orden obendrein, was soll ich an diesem extremen Ort? Gibt es nicht irgendwie so eine nette Zuflucht, eine Insel der Seligen, wo ich meine Ruhe habe? Gibt es nicht irgendein Bethaus-Ghetto, in dem ich mich verschanzen kann? Gibt es nicht irgendeine fromme Insel, wo ich nur mit netten Christen zu tun habe, am besten mein ganzes Leben lang? Das sind nachvollziehbare Gedanken, das ist so diese Harmoniesehnsucht, die wir haben. Das ist ja toll, ne? Aber Gott sagt, nein, ich schicke dich in extreme Orte, in feindliches Umfeld, solange du hier auf Erden bist. Nicht alleine. Gehst unter meiner Bewahrung, aber ich schicke dich in extreme Orte und ich schicke dich zu krassen Leuten, wo du dich auch oft fragen wirst, Herr, warum? warum muss ich jetzt mit so einer Rahab-Person hier zusammengesteckt werden? Warum mit dieser Person, die so sperrig und schwierig ist? Warum, Gott? Gott sagt, weil ich einen Plan habe. Und Gott führt größere Pläne, als wir oft ahnen. Das ist letztlich auch Gottes Antwort. Warum die krassen Orte? Warum die extremen Personen? Weil Gottes Pläne größer sind, als wir absehen können. Das ist der Normalfall. Sie werden auf einen Spionageauftrag losgeschickt und sind tatsächlich auf einer Rettungsmission. Das kapieren sie erst ziemlich zum Schluss. Wenn sie es überhaupt in dem Moment schon richtig kapiert haben. Dass es hier mehr als um Leib und Leben der Rahab ging. War das schon absehbar? Vielleicht auch nicht. Und noch etwas können wir hieraus lernen, ihr Lieben. Wo wir Gott verkündigen, verkündigt Gottes Größe. Nicht als irgendwie ein Gruselmärchen, um Menschen Angst zu machen, sondern um ihnen die Realität aufzuzeigen. Wie groß ist dieser Gott? Es ist spannend, diese Verkündigung in Anführungszeichen, die Rahab gehört hat, also diese Berichte, diese Sachberichte, die sie gehört hat, die zeigen auf, Gott ist groß und Gott ist mächtig. Und für sie hat das gereicht zu erkennen, jetzt weiß ich, wo ich stehen möchte. Es kommt dir nichts vor von Jesus liebt dich. Das ist Teil des Evangeliums, der manchmal etwas alleingelassen wird. Es ist nicht, Jesus will dein bester Freund sein. Das ist übrigens kein Evangelium. Nein, es ist, Gott ist groß. Und entweder du bist bei ihm und er ruft dich, sei bei mir. Oder du bist gegen ihn. Und dann endet dein Leben früher oder später in der Katastrophe. In der absoluten Katastrophe. Und die Katastrophe ist schlimmer als für die Bewohner Jerichos der Fall ihrer Stadt. Das ist die äußere Katastrophe. Die innere Katastrophe hat danach für sie angefangen. Die war weitaus schlimmer als zerschlagene Häuser und Mauern. Da standen sie nämlich vor dem lebendigen Gott und sie standen auf der anderen Seite. Lasst uns die Größe Gottes verkündigen. Und lasst uns Gott vertrauen. So wie diese zweite Generation der Wüstenwanderung. Herr, ich verstehe vielleicht noch nicht, warum bin ich jetzt hier? Warum hältst du mich hier? Ich würde doch viel lieber woanders sein. Da, wo es gemütlicher ist oder schöner oder erfreulicher oder einfacher. Und Herr, ich verstehe nicht, was ich mit diesen Leuten hier gerade soll, die mich den letzten Nerv vielleicht kosten oder wo ich so viele Fragezeichen zu habe. Aber ich will auf dich vertrauen, dass du einen viel besseren Plan hast. Ich will nicht murren, ich will zurück nach Ägypten, ich will zurück zu den Fleischtöpfen. Nein, ich will das nicht. Und Herr, bitte hilf mir, dass meine Emotionen hinterherkommen. Bitte hilf mir, dass ich mit ganzem Herzen da bin, wo du mich hinstellst. Da diene, wo du mich hinstellst. Dass ich dankbar bin, wenn es gerade einfach und angenehm ist und schön und erbaulich. Das brauchen wir auch und das schenkt Gott uns auch. Aber bitte lass mich nicht untreu werden. Lass mich nicht wankelmütig werden. Lass mich nicht harmoniesüchtig werden. Wenn es ruppig wird, wenn es außenrum gefährlich aussieht, dann muss ich mich selber erinnern an die Größe Gottes. Umso wilder es um mich herum ist und umso zittriger ich werde oder umso entnervter, je nachdem, muss ich auf die Größe Gottes schauen und sagen, Herr, du weißt es besser. Schenk mir die Nerven, schenk mir die Geduld, schenk mir die Kraft, schenk mir Freude dabei, dass ich es nicht verbissen mache, sondern dass ich es mit Freude mache. Und Herr, du weißt auch, wann ich Pausen brauche und wann ich was anderes brauche. Du weißt das besser als ich. Ich will auf dich vertrauen. Das heißt Glaube. Und da sind wir wieder bei dem Gespräch zwischen dem lebendigen Gott und dem Mose. Wie lange wollen sie mich noch verachten und nicht an mich glauben? Wie lange wollen sie mich nicht ernst nehmen und mir nicht vertrauen? Wenn wir im Glauben leben, dann wollen wir auf Gott vertrauen. Auch in diesen Situationen. Und lass uns dafür beten, dass dieses Vertrauen immer fester wird, immer normaler wird und dass wir uns immer früher daran erinnern lassen, nicht meine Pläne sind die besten, nicht die Pläne von XY sind die besten, sondern der Größte ist, dessen Pläne, darauf will ich vertrauen. Amen.
Musik. Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.